Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir haben mal wieder eine Krise im Kraichgau überstanden und ich frage mich da direkt, Jonas, wie da zu deine Gefühlslage ist. Bist du eigentlich hauptsächlich erleichtert oder genervt, weil es einfach so viel zu besprechen gibt neben dem Fußballfeld? Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, aus Podcast-Perspektive sollten wir ja eigentlich froh sein, als Medium sozusagen. Aber dadurch, dass wir halt auch zusätzlich noch Fans sind, ist es manchmal echt ungemütlich, dass es mir manchmal auch wirklich auf den Keks geht, muss ich wirklich sagen. Aber wir werden ja heute so ein bisschen über das Bayern-Spiel sprechen. Wir werden auch noch die Lage rund um diese Gesellschaftersitzung am Montag einordnen. Aber das erste Mal, wo bei mir so der Druck abgefallen ist, wo ich gesagt habe, okay, keine Ahnung, was da am Montag passiert, keine Ahnung, wer da irgendwie ein Problem mit wem hat. Aber das erste Mal, wo bei mir richtig der Moment war, wo ich gedacht habe, okay, es wird nichts passieren. Andreas Schicker wird morgen nicht gehen und Ilzer mitnehmen, ist, als er vor dem Bayern-Spiel gesagt hat, das ist für ihn ein Kasperle-Theater. Weil da hat man so richtig gemerkt, er verspürt selber auch keinen Druck, er wurde von Engelhardt gestützt, er wurde von Hopp gestützt. Klar ist es nervig, dann nochmal montags da in diese Gesellschaftersitzung reingedrängt zu werden, aber man hatte das Gefühl, okay, das ist etwas, was Schicker und wir alle überstehen. Und dieses Kasperle-Theater, das ist tatsächlich auch ein Begriff, den habe ich in dem Moment sehr gefühlt, so sehe ich das auch.
Ja, wenn nicht so viel dranhängen würde, aber ich glaube, so einen Begriff benutzt man auch nur, wenn man sich relativ sicher ist, dass das glimpflich über die Bühne geht. Ich hatte aber ohnehin so ein bisschen das Gefühl, ne? Also ich glaube, die Lage war wirklich in gewisser Weise prekär, aber wir wissen ja, Hänsler hat zu keinem Zeitpunkt etwas alleine entscheiden können. Und der öffentliche Druck war ja so groß, im Prinzip wollte niemand die Entlassung von Schicker, kein einziger Fan. Vielleicht einzelne Ultras, aber auch die Mannschaft hat ja öffentlichkeitswirksam in der Mixed Zone nach dem Ende des Spiels sich für Ilzer und Schicker ausgesprochen. Gerade Olli und André haben das getan und dann meinte ja Andi Schicker auch noch nach Spielende, wie gesagt, dass Frank Engelhardt auf seiner Seite ist. Und sowas sagst du ja nicht einfach aus einem Gefühl heraus, sondern das weißt du und da wusste man, okay, Hänsler hätte gar nicht die Mehrheit. Auch wenn wir natürlich nach wie vor sagen müssen, es ist ein gewisses Rätselraten. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen. Ich habe mich mit zwei Journalisten ausgetauscht. Niemandem ist hundertprozentig klar, was da eigentlich vorgefallen ist. Nur eine kleine Korrektur vielleicht noch, Jonas. Die Gesellschafterversammlung fand nie statt. Mhm.
Ja, das hatten wir ja dann auch schon spekuliert, dass die vielleicht sogar nie stattfinden wird, weil die Chancen gleich null sind. Und dann kann man sich natürlich auch die Zeit sparen. Ja, also nur jeder wird es mitbekommen haben. Hänsler ist ja jetzt dann auch zurückgetreten. Ne? Also so ist das ganze Thema jetzt eigentlich zu Ende gegangen. Und man hat es ja auch gemerkt, du hast es ja gerade schon gesagt, spätestens bei diesem Interview von Olli Baumann. Und klar, die Spieler haben jetzt, sage ich mal, die wollen in einem ruhigen Umfeld arbeiten, aber zu 95% geht es den Spielern um das Sportliche. Und Olli hat ja wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten maximal sich zu Ilzer und Schicker bekannt und hat gesagt, was für eine Einheit sie sind, dass wenn sie im Kreis stehen, wie gut sich das anfühlt und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre, also ich kann es rückblickend wirklich gar nicht mehr sagen, wie man auf die Idee kommen konnte, dass das irgendwie von Erfolg gekrönt sein könnte und auch im Interesse des Vereins sein sollte, da Andreas Schicker von seinem Geschäftsführerposten zu ihm den wegzunehmen. Ich kann es wirklich rückblickend gar nicht mehr sagen. Wir werden es wahrscheinlich, David, auch nie auflösen. Und alles, was wir dazu sagen konnten, haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Das Einzige, worüber ich tatsächlich noch gestolpert bin, was ich hier jetzt auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen möchte, es gibt ja dann auch ein Statement von Christoph Hänsler, als er zurückgetreten ist. Und was in aller Deutlichkeit natürlich nochmal zu unterstreichen ist, wir haben ja auch hier Hänsler kritisiert und gesagt, wir verstehen viele Punkte nicht. Aber ich hoffe, David, wir sind in der letzten Woche auch immer respektvoll und vor allem auch nicht beleidigend geworden. Und Hänsler meinte auch, und das kann ich mir gut vorstellen, was in den letzten Wochen auf ihn eingeprasselt ist, gerade auch wieder Thema Morddrohungen und Thema Beleidigungen, ja, und Hasskommentare. Freunde, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen? Also, ne, ich glaube jetzt wirklich niemand, der hier diesen Podcast hört, hat sowas getan, weil ich glaube, wenn man den Podcast hört, ist man so reflektiert, dass man so etwas da nicht tut. Aber Leute, wie kann man denn heutzutage noch irgendeinem fremden Menschen, den man gar nicht kennt, solche Nachrichten schicken? Also das ist wirklich, wirklich einfach übel und sollte man generell unterlassen.
Vor allem, wenn so viele Sachen im Unklaren sind. Ne? Alle Indizien sprechen natürlich bis zu einem gewissen Grad gegen Hensler. Aber das ändert nichts daran. Und selbst wenn man in allen Punkten anderer Meinung wäre, es geht hier ja letztlich um eine im weitesten Sinne Managemententscheidung, dann hat das ja überhaupt keinen Anlass dafür, eine Morddrohung ihm zu schicken, ja, oder andere Arten von Drohungen. Also das ist komplett drüber. Trotzdem muss man sagen, und das hat man auch gemerkt auf Social Media, das, was Hensler da mutmaßlich geplant hat, hatte keinerlei Rückhalt bei den TSG-Fans, die sich so auf Social Media tümmeln, und auch nicht bei unseren Hörern. Da auch nochmal ganz kurz vielen Dank. Wir haben brutal viele Nachrichten bekommen und hatten auch brutal viele Hörer, aus nicht so schönen Gründen vielleicht, aber ich glaube, viele Leute haben sich Sorgen gemacht, viele Leute wollten irgendwie, ja, vielleicht uns hören, um es ein bisschen eingeordnet zu bekommen, und daher auch, vielen Dank dafür. Aber ich weiß nicht, ob wir als Abschluss versuchen wollen, abschließend einzuordnen, was da los gewesen sein könnte. Weil es gibt zwei Takes, die man dazu vielleicht haben könnte. Ja. Und der erste, den würde ich mal kurz vorstellen, Jonas, und du sagst mir einfach, was du davon hältst.
Okay.
Ich habe das auch schon mal so ähnlich gepostet, aber ich will es noch mal so ein bisschen ausformulieren. Also, was ja bekannt war, ist, dass Hensler nicht die Voraussetzungen erfüllt, um erster Vorsitzender zu werden, bei der kommenden Wahl in ungefähr 3 Wochen. So, jetzt kann man sagen, okay, er war also quasi in den letzten Zügen seiner Amtszeit. Das kann ja aus seiner Sicht dazu führen, dass er denkt, ja, fuck it, ich kann jetzt mehr oder weniger machen, was ich will. Dazu kommt, was du zu Recht gesagt hast, wahrscheinlich stehen auch gewisse Leute hinter Hensler. Wahrscheinlich irgendwelche Gruppierungen aus der organisierten Fanszene. Ich will da niemanden genau in den Blickpunkt nehmen, weil es gibt ja verschiedene Gruppierungen. Aber Hensler wird sicherlich nicht alleine unterwegs gewesen sein. Und was könnte der Gedanke sein aus meiner Sicht? Der Gedanke könnte sein, okay, wir haben jetzt vielleicht die Chance, einen Verein zu schaffen, in dem die organisierte Fanszene das Sagen hat. Das klingt erstmal geil, ist aber brutal naiv. Wir haben es eigentlich letzte Woche auch schon mal so ein bisschen dargestellt. Denn die meisten Menschen, ich glaube, ich würde uns damit einschließen, haben nicht die Fähigkeiten, sowas von oben zu steuern. Es geht erstens mal um einen Verein mit 12.000 Mitgliedern, und dahinter hängt natürlich so viel Geldmacherei, gerade in der GmbH, dass es extrem kompliziert ist. Und dann hast du auch noch einen Mäzen, dem du total viel zu verdanken hast, der es aber logischerweise auch komplizierter macht. Also man hatte da, behaupte ich, vielleicht diesen Traum, jetzt entmachtet man den anderen Flügel und man hat, mutmaße ich, Schicker als jemanden identifiziert, der vielleicht auf keiner Seite steht oder zumindest nicht auf der eigenen Seite.
Ja, oder David einfach auf der Seite der Professionalität.
Ja, und nicht auf der Seite der Rogon verpiss dich und Schicker bleibt fort, Leute. Ne?
Ja, genau.
Und ne, wir haben das alles schon besprochen. Hinter vielen Forderungen oder hinter vielen Gedanken, die hinter diesem Rogon verpiss dich stehen, stehen wir ja auch. Trotzdem muss man sagen, Spielerberateragenturen sind, glaube ich, in einigen Fällen ein Problem. Nicht nur bei Rogon. Und trotzdem ist man bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen.
Ja.
Man kann nicht ohne sie. Trotzdem muss man gucken, dass Rogon keinen zu großen Einfluss hat. Und das hatten sie bei uns. Beides ist gleichzeitig wahr. Genau, aber bevor ich mich jetzt in Details verliere, hältst du dieses Szenario für denkbar oder kommt dir das absurd vor?
Nee, ich glaube, viele dieser Punkte, die du gerade beschrieben hast, treffen so oder so ähnlich zu. Anders funktioniert es auch gar nicht. Und was jetzt mir auch nochmal ganz wichtig ist, ich finde, jetzt, ich verteufle auch überhaupt nicht, dass man in der Ultraszene, gerade auch bei Protest in der Kurve, auch mal Wörter verwendet, die vielleicht jetzt nicht die feine englische Art sind. Ne, ich sage jetzt nicht, hier Rogon, verpiss dich, darf man aber nicht sagen, sondern nee, das darf man in der organisierten Fanszene schon mal sagen.
Natürlich.
Ne, wir sind immer noch ein Fußballverein. Jetzt ist aber nur die Frage, muss dieser Flügel tatsächlich auch so ein großer Teil des EVs einnehmen? Also muss quasi dieser Flügel, der auch dann so radikalisiert ist und einfach sehr stark gegen Dinge ist, ohne es genau begründen zu können, also ne, manchmal ist man ja auch einfach nur gegen etwas, weil man es halt verteufelt, aber man merkt überhaupt gar nicht wirklich, weil man halt nicht so tief in der Materie drinsteckt, was für Vorteile man eigentlich auch durch Rogon, Hopp und so weiter hatte. Ne, es ist ja ein wunderschöner Gedanke, ein Verein, der von ihren Mitgliedern geführt ist und so weiter, ohne irgendwelche Kapitalhaie. Wunderschön. Dann spielen wir aber bald auch wieder Oberliga. Dann kommen da 500 Leute, dann essen wir zusammen eine Bratwurst, aber The Zone können wir uns sparen, Sky können wir uns sparen, dann brauchen wir alles nicht mehr, weil dann spielen wir mit Sicherheit keine Bundesliga mehr. Ne?
Leicht überspitzt, aber du hast einen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das alle TSG-Fans mitbekommen haben. Manche haben es vielleicht auch verdrängt, aber Dietmar Hopp musste nochmal Geld nachschießen. Und zwar in nicht allzu geringem Umfang. Ich glaube, es war vor 1 oder 2 Jahren. Hat er um die 80 Millionen nachschießen müssen, weil eben über Corona das Geschäft nicht so gut lief, die Verkäufe liefen nicht gut und man muss ja auch sagen, so die Endphase dessen, was unter Alex Rosen passiert war, war einfach auch nicht mehr so erfolgreich. Plus eben die ganzen Geschichten unter Frank Kramer, die uns auch ja überhaupt keinen Profit bringen. Und ja, in diesem ganzen Zusammenhang musste Hopp nochmal Geld nachschießen. Wer weiß, was ohne diese 80 Millionen wäre.
Und das heißt nicht, dass dieser Mann Narrenfreiheit hat, weil er so viel Geld investiert. Aber das heißt, dass wir einen realistischen Blick darauf haben sollten, was ansonsten wäre. Und bei anderen Vereinen, ne? Bei uns ist es dann halt, was andere so unsympathisch finden, dass es ein Mann ist, der halt dahinter steht. Aber andere Vereine machen das genauso. Dann ist es halt bei Dortmund, Vodafone oder Signal Iduna, die einfach unter dem Deckmantel einer großen Firma Geld reinbuttern. Nur weil da kein Mann dahinter steht, den man haten kann, das ist bei jedem anderen Verein genauso. Glaubst du, die Allianz Arena heißt Allianz Arena, weil Allianz so ein schöner Name ist? Das Ding, der Bums kostet einen Arsch voll Geld.
Ne? Achso, ich dachte, weil die sich alle so gut verstehen und quasi eine Einheit bilden. Aber da hab
ich ja, genau. Also ich plädiere einfach dafür, ein bisschen diese Naivität abzulegen und das Ganze ein bisschen realistischer einzuschätzen. Weil, klar, keiner von uns wäre jetzt kein Fan mehr, wenn wir zweite Liga spielen würden. Aber man sollte sich einfach mal fragen, wie viele von uns hätten vielleicht die TSG überhaupt im Blick gehabt, wenn wir niemals in Liga 3 oder Liga 2 gekommen wären. Ne? Runtergehen mit einem Verein, das tut man dann. Aber wer wird Fan von einem, ja, sage ich jetzt mal, Viertligisten, wenn man vor allem nicht gerade im direkten Umfeld wohnt? Das ist halt nun mal einfach so. Das heißt, Dietmar Hopp hält auch unseren Traum so ein bisschen am Leben, gibt uns auch viele schöne Dinge. Trotzdem müssen wir kritisieren, was manchmal abläuft. Jetzt rede ich schon so lange, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, aber ich glaube, es wurde deutlich, auf was wir hinaus wollten.
Absolut. Ich habe aber noch einen zweiten Take sogar mit dabei, weil du hast schon das Wort Flügel in den Mund genommen. Und das wird gerade auch richtig heiß diskutiert und da gab es ein paar interessante Gedanken in den sozialen Medien. Und ich bin gespannt, was du davon hältst. Einige Leute, zum Beispiel Florian, haben geäußert, dass sich ein Problem ergeben könnte. Nämlich, dass der neue Vorsitzende auf keinen Fall mehr aus dem Kreis der Fanszene kommt. Und dann, das sagt jetzt nicht nur er, sondern auch viele andere, eher aus dem Hopp-Lager. Ich sehe das einerseits auch so. Gleichzeitig müssen wir, glaube ich, ganz vorsichtig sein, immer diesen Lagerbegriff in den Mund zu nehmen.
Das ist ja der alte Schuh.
Genau, das Hopp-Lager, das Fanlager. Gibt es diese Lager wirklich? Das benutzen wir gerne. Wir ordnen Leute oder Sachen in Schubladen. Aber das funktioniert ja nicht
so einfach. Damit tun wir, mit solchen Aussagen quasi jetzt schon einen zukünftigen Vorsitzenden zu verteufeln, nur weil wir denken, dass Hopp ihn mögen könnte, damit machen wir ja quasi Hopp zu unserem eigenen Erzfeind. Reicht es nicht, dass irgendwelche anderen gehirnamputierten Vereine wie Bayern ihn auf das Fadenkreuz packen? Sag mal, Hopp ist doch einer von uns am Ende vom Tag. Wir können doch kritisieren, was er macht, aber Hopp ist doch nicht unser Erzfeind. Also der in einem anderen Lager spielt. Er ist doch auch Fan von der TSG Hoffenheim.
Ja, und guck mal, was ich jetzt wirklich sagen muss, das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich unsere Fanszene so angucke. Viele von uns kamen relativ spät zum Verein. Und deswegen haben, glaube ich, auch relativ viele von uns eine vergleichsweise pragmatische Sicht auf die Dinge. Und deswegen kann Hopp sowohl der Gute als auch manchmal der Schlechte sein. Und er ist natürlich der Gute, weil er die TSG Hoffenheim auf eine sehr intelligente Art und Weise gefördert hat, ne, und wir jetzt eine überragende Nachwuchsarbeit haben. Das hat RB Leipzig so nicht. Das haben auch andere Großtraditionsteams wie Frankfurt oder der VfB so nicht. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass Dietmar Hopp in den letzten Jahren schon Dinge getan hat, die vielleicht nicht so unbedingt im Sinne des Vereins waren. Und dass er sicherlich auch größtenteils dazu beigetragen hat, dass Roger Wittmann so viel mitzureden hat. Aber es ist doch kompliziert und das müssen wir, glaube ich, alle uns merken. Und das haben wir auch schon mal erwähnt bei diesen ganzen Rogon-Streitigkeiten. Rogon ist auch gleichzeitig gut wie auch schlecht. Vielleicht schlechter als einige andere Spielerberatungsagenturen. Aber wer hat uns das Geld von Joel Linton oder das Geld von Firmino zugeschustert? Oder wer hat dabei geholfen, dass Schicker jetzt bei uns arbeitet? Leider waren das auch Rogon. Gefällt mir das emotional? Nein. Ist es trotzdem die Wahrheit? Ja.
Ja.
Und ich hoffe, dass den Punkt einige so ein bisschen verstehen können. Man kann trotzdem emotional denken. Gerade im Stadion geht uns das ja auch oft so. Ne? Wir sitzen jetzt hier so entspannt vor unseren Podcast-Mikros. Es ist Donnerstagabend. Im Stadion würden wir das vielleicht auch ein bisschen anders kommentieren. Aber ich glaube, das ist auch immer ein ganz guter Zeitpunkt, um sich so ein bisschen zu besinnen. Und ja, vielleicht auch vorerst einen Haken an die ganze Geschichte dran zu machen.
Ja.
Hast du das Gefühl jetzt, dass das Schicker gestärkt hat am Ende oder steht uns in ein paar Monaten das Ganze nochmal bevor? Weil wir hatten das jetzt im November, jetzt im Februar und was ist im Mai?
Ich habe das Gefühl, durch den sportlichen Erfolg, den es jetzt gerade auch noch gibt und durch die Medien, die auch quasi alle eher die Story befördert haben oder angefeuert haben, dass es ja eine Frechheit ist, dass Schicker da überhaupt kritisiert wird. Das war ja eigentlich so der Tenor der Medien. Habe ich das Gefühl, dass er in naher Zukunft unverwundbar ist bei uns?
Denke ich auch, ja. Denke ich
tendenziell auch. Also das hat ihn eher gestärkt. Man braucht, also es wäre lächerlich, in der nächster Zeit ihn nochmal irgendwie anzugreifen. Und erst recht, solange es sportlich läuft.
Absolut. Und da wünschen wir uns, glaube ich, jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe im Verein. Und ich hoffe, dass das der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, in der Hinsicht, dass jetzt Leute, egal ob es Hopp ist, der neue Vorsitzende vom e.V. oder die neue Geschäftsführung, die bald eingesetzt wird, dass wir wirklich das überhaupt nicht gebrauchen können, ja. Was es da gerade gibt. Vor allem, wenn es sportlich so überragend läuft. Trotzdem würde ich sagen, wir haben es insofern erfolgreich abgewendet, als dass die Mannschaft nicht belasten wird. Sollte es gegen Freiburg nach hinten losgehen, kann man das nicht darauf schieben, finde ich.
Nee. Also ich glaube, die Mannschaft ist da sehr, sehr gut weggekommen und ich bin jetzt einfach gespannt auf die Wahlen. Egal, wer da gewählt wird, ohne Vorurteile rangehen, weil im besten Falle, ne, arbeiten doch alle mehr oder weniger im Team. Also warum muss es ein Gegenspieler Hopps sein? Es kann ja auch einfach jemand sein, der eigene Ideen hat, der vielleicht auch mal gleicher Meinung wie Hopp ist. Ne? Man muss ja auch nicht einfach nur aus Prinzip immer dagegen sein, sondern das ist einfach, wie auf dem Platz auch hinter den Kulissen, eine nahezu homogene Einheit ist. Funktioniert nicht immer, aber zumindest ohne irgendwelche Streitigkeiten und dass man professionell alles bereden kann. Und das wünsche ich mir. Und mehr eigentlich auch nicht. Und jetzt müssen wir abwarten, was in, ich glaube, 3 Wochen passiert.
Ja, schön gesagt. Genau so ist es. Und ich glaube, viele Hörer warten darauf, dass wir natürlich auch noch über das Topspiel vom Wochenende reden. Das werden wir jetzt machen. Ich will aber noch ganz kurz, und ich eröffne zur Feier des Tages mal kurz ein Spaßgetränk, ankündigen, dass die, wie soll ich sagen, die Hoffe-Gemeinde so ein bisschen wächst. Ich habe so ein bisschen ja, mit Trauer verfolgt, dass auf Social Media relativ wenig los ist. Relativ wenig auch von gewissen Kanälen. Und wir haben ja, die Älteren werden sich erinnern, mal eine Zeit lang mit Hoffe News zusammengearbeitet, ne, quasi als Partner. Und auf einmal war Hoffe News weg, einfach weil die Leute wegen Studium, wegen Arbeit so viel zu tun hatten. Aber Hoffe News ist wieder zurück. Und das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, den Hoffe News Kanälen auf X und auf Insta mal zu folgen. Denn da machen ab sofort Florian und David, nein, das bin ich, einiges. Und da kann man auf jeden Fall mal reingucken, denn auch uns wird das die Arbeit so ein bisschen erleichtern. Ich habe nämlich mir von Felix die jüngsten Grafiken angeguckt und habe eine Sache festgestellt, was das Bayern-Spiel angeht. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas jemals gesehen habe. Wir sprechen von über 8 Expected Goals in 90 Minuten. Und davon auch 2,04 auf unserer Seite. Also der objektive Fußballfan hatte da einiges zu sehen. Und ich behaupte sogar, widersprich mir gern, es lag gar nicht so sehr an der roten Karte. Denn wir haben auch einige Torchancen herausgespielt in Unterzahl.
Ja, ja. Aber grundsätzlich, das heißt ja, dass der FC Bayern Expected Goals von irgendwie 6.
Ja, 6,02.
Sagen wir es mal so. Ich gehe da dann doch eher mit der Aussage von Andi Schicker, der ja wunderschön gesagt hat, mit auch ein bisschen Wut im Bauch, wir haben ein Topspiel erwartet und Tobias Stieler hat uns dieses Topspiel genommen, weil er eine eigene Idee hatte.
Witzige Formulierung, ne?
Ich glaube, da bin ich eher bei Andreas Schicker. Trotzdem, bevor wir jetzt da anfangen, auch ein bisschen zu wettern. Und ja, du hast es schon gesagt, manchmal muss man sich auch ein bisschen reflektieren und manchmal muss Gras über eine Szene wachsen. Tobias Stieler kann schon froh sein, dass ich Sonntagabend nicht mehr ans Mikrofon gegangen bin. Also, es könnte schon blutig werden, aber was ich vorweg sagen will, ist, selbstverständlich heißt das nicht, dass der FC Bayern München nicht die bessere Mannschaft war oder auch genau trotzdem gewonnen hätte. Das eine hat jetzt erstens mal mit dem anderen gar nichts zu tun. Da auch wenn du 2-0, 3-0 verloren hättest, willst du auf diesem Niveau gerade gegen den FC Bayern eine professionelle Leitung haben, die es dir zumindest ermöglicht, mitzuspielen. Und nur darum geht es. Nicht, dass wir ansonsten auf jeden Fall gewonnen hätten oder einen Punkt geholt hätten. Darum geht es mir überhaupt nicht. Der FC Bayern hat einen guten Tag gehabt, war gerade offensiv auch richtig gut dabei. Und auch bis zur 17. Minute war der FC Bayern besser. Keine Frage. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, hast du schön gesagt. Trotzdem müssen wir natürlich über die Szene reden. Auch wenn, das will ich auch sagen, unsere TSG aus meiner Sicht gezeigt hat, in der ersten Halbzeit, dass das ein sehr, sehr spannendes Spiel hätte werden können. Ne? Ich glaube, Olli Baumann hat die erste Halbzeit sogar als überragend bezeichnet im Vergleich zum Spielverlauf. Aber jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zur Szene selbst. Ne, du hast es schon klar angedeutet. Du siehst das wohl als Fehlentscheidung. Wie sicher bist du dir da bei deiner Entscheidung? Versuch das mal kurz auszuformulieren. Würdest du sagen, okay, kann man machen, kann man nicht machen? Würdest du sagen, auf gar keinen Fall Elfmeter? Ich habe auch schon auf X gelesen, Stürmerfoul. Wie ist da deine genaue Position? Das würde mich interessieren.
Stürmerfoul.
Okay.
Ich bin wahnsinnig genervt auch von den Medien und auch von, ich glaube, das Spiel lief auf der Zone, von diesen dummen Aussagen, oh, der ist aber, das ist aber wirklich hart, den zu geben. Nein, nennt doch das Kind auch einfach mal beim Namen und sagt, man sieht hier überhaupt kein Foulspiel. Es ist, wenn man sich's langsam anguckt, und das kann man ja Gott sei Dank im Zeitalter des VAR, ist kein Halten von Akpoguma zu sehen. Das gibt es nicht. Und das Problem ist, es gibt zwei Ebenen der Inkompetenz. Erstens, die erste Ebene ist, da greife ich Tobias Stieler jetzt noch nicht persönlich an, weil das ist auf dem Platz passiert. Tobias Stieler hat die Szene falsch gedeutet, hat Elfmeter gegeben, kann ich absolut verstehen. Im ersten Moment dachte ich auch,
es geht okay, wahnsinnig schnell, ne?
Es geht brutal schnell. Akpoguma wird da überlaufen, Luis Diaz fällt, zack, bumm, klare Sache. Und dann mag er auch recht haben mit, Haltevergehen, keine Chance auf den Ball, dann ist es laut Regelwerk eine rote Karte. Auch da kann Tobias Stieler wenig dafür, wenn es im Regelwerk ist. Mhm. Jetzt kommt die zweite Ebene der Inkompetenz. Und das ist, wenn du es mit einer Arroganz schaffst, dich nach dem Spiel hinzustellen,
ja,
und das, die Szene 150 Mal gesehen hast, warst wahrscheinlich währenddessen nach dem Spiel auch noch auf Toilette und hast auf X oder Insta auch Kommentare dazu gelesen und gesehen, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Damit will ich einfach nur sagen, er hatte sehr viel Zeit, diese Szene nochmal Revue passieren zu lassen. Und er stellt sich mit einer Arroganz dahin und labert eine gequirlte Scheiße. Das kann ich nicht verstehen. Und das ist was, wo ich ihn persönlich dafür angreife, dass er es nicht schafft, anders als andere sehr, sehr nette Schiedsrichter, beispielsweise Gräfe war immer dafür bekannt, der danach auch mal Fehler eingestehen konnte. Und das hat Stieler in dem Moment nicht geschafft. Und das hat mir auch absolut nicht gefallen, weil ein paar Aussagen, die ich jetzt auch gleich noch bringen könnte oder bringen werde, die sind wirklich an den Haaren herbeigezogen und auch einfach komplett falsch. Er hat die Kameras von Sky einfach belogen. Man kann es nicht einfach sagen.
Am witzigsten finde ich noch, also ich stimme dir hundertprozentig zu, ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so sauer, muss ich sagen. Irgendwie kann ich das ganz gut wegschieben. Aber ich fand es absolut wahnsinnig in der Situation, weil mein Verlauf war genauso. Live dachte ich, das ist ein Elfmeter. Und dann bei der ersten Wiederholung dachte ich, okay, reicht es wirklich für Rot? Und dann kamen mehr und mehr Wiederholungen und irgendwann war ich an dem Punkt, das ist doch kein Foul.
Ja, so. Irgendwann sieht man, Moment mal, Akpoguma greift ja gar nicht zu, aber Luis Diaz hält Akpoguma an zwei Stellen.
Genau, der einzige Punkt, den man sagen muss zu Akpoguma ist, er macht den Arm raus, aber wir sind nicht im Basketball. Das reicht nicht für ein klares Foulspiel, zumal ja Luis Diaz Akpoguma ergreift und, so sieht es zumindest aus, zu Boden zieht.
Ja.
So, jetzt wird's aber das Lustigste. Ne? Ich habe mich auch sehr über Stieler aufgeregt, nicht auf dem Platz. Auf dem Platz hätte ich es bestimmt auch falsch gesehen, habe es ja am Fernseher auch falsch gesehen. Aber die beste Aussage kommt jetzt, aus meiner Sicht. Ich hatte einen kurzen Wortwechsel mit dem Hoffenheim-Spieler. Die Art des Fouls stand außer Frage. Sehen Sie sich seine Reaktion nach dem Elfmeterpfiff an. Er wusste genau, dass es ein Foul war. Bla bla bla. Ja. Und er argumentiert also auch damit, dass es keine ausreichenden Beschwerden und so weiter gab. Erstens mal habe ich live eine Szene gesehen, wo Akpoguma mit ihm geredet hat. Andererseits gibt es doch eine offizielle Regelung, laut der er das auch gar nicht darf. Oder nicht? Und wir haben ja gesehen, wie zum Beispiel ein Grisha Prömel oder auch ein Andrej den Schiri bearbeitet haben. Also da war natürlich Diskussion da und da war auch richtig, wie soll ich sagen, richtig Wut da. Das stimmt natürlich. Akpoguma verhält sich relativ zurückhaltend, ist sich wahrscheinlich, ich könnte mir das wirklich vorstellen, in dem Tempo selbst unsicher. So ein bisschen. Aber das ist doch kein Argument. Das ist das dümmstmögliche Argument, das mir einfallen würde.
Ne? Ah, aber Stieler hat auch schon noch ein paar andere dumme Argumente gebracht.
Ja, aber einfach zu sagen, ja, schauen Sie sich seine Reaktion an. Es ist so, wie wenn ich sage, okay, er muss es gewesen sein, schauen Sie sich seine Reaktion an, jetzt schmeiße ich ihn von der Schule. Hä?
Das ergibt überhaupt
keinen Sinn. Er guckt so verdächtig oder andersrum gedreht, er guckt so, als wäre es gewesen. Also, sorry, das funktioniert überhaupt nicht so.
Ja, David, wir fangen jetzt gerade schon so ein bisschen an. Ich nenne die Kategorie, die wir jetzt aufmachen, Stielers Eiertanz. Weil was anderes war es nicht. Jedes Mal, wenn er vor die Kamera gezogen wurde. Er hat sich teilweise selbst widersprochen. Ich weiß auch nicht, ob er sich selbst geglaubt hat. Er hatte einfach nur nicht die Koronnes, zu seinem Fehler zu stehen. Sondern hat sich dann irgendwas an den Haaren herbeigezogen. So, also Punkt 1, was an Lächerlichkeit natürlich nicht mehr zu überbieten ist. Zu sagen, Akpoguma, das stimmt natürlich. Akpoguma sitzt danach auf dem Boden, guckt erstmal traurig und steht nicht direkt auf und sagt, ey, ich habe gar nichts gemacht. Aber das kann natürlich bei Akpoguma auch daran liegen, dass er einfach darüber traurig war. Jetzt hat er gerade erst wieder die Chance bekommen, ist gar nicht richtig im Modus und kriegt direkt einen Elfmeter gegen sich gepfiffen.
Schlimmer geht's ja nicht.
Vollkommen egal. Könnte Akpoguma professionell anders agieren, um den Schauspieler vielleicht, um den Schiedsrichter ein bisschen zu blenden? Ja, auf jeden Fall. sollte ein professioneller Bundesliga-Schiedsrichter clever genug sein, nicht darauf zu gucken, wie er reagiert, weil das ist überhaupt kein Kriterium, nach dem es zu handeln gilt. Das ist kein Kriterium. Sollte Stieler clever genug sein, das nicht dazu zu ziehen? Auf jeden Fall. Und deswegen, das dann nochmal zu benennen, wie Akpoguma reagiert, bodenlos. Absolut bodenlos. Bodenlosigkeit Nummer 2. Zweite Aussage von ihm, warum soll sich Luis Diaz frei vor dem Tor denn einfach fallen lassen?
Mhm, auch gut.
Ne? Und dann kommt eben das Zweite, schau dir doch die Reaktion des Hoffenheimers an. Lieber Herr Stieler, warum sollte sich Luis Diaz denn frei vor dem Tor fallen lassen? Ach so, weil er Fußballprofi ist und weil er einen Elfmeter möchte, weil Kane 21 Elfmeter in Folge reingemacht hat und weil Luis Diaz Profi ist und kein Trottel, sondern hast du schon mal Neymar gesehen? Neymar macht den ganzen Tag nichts anderes, als Elfmeter rauszuholen. Schon mal Andreas Möller gesehen mit seinen Schwalben? Das gehört zum Fußball dazu. Und es gibt eine Person auf dem Platz, die ist dafür da, um Schwalben zu erkennen. Und das bist du, lieber Herr Stieler. Das heißt, jetzt zu sagen, ja Mensch, warum sollte sich denn Luis Diaz fallen lassen? Das ist doch so ein netter Zeitgenosse. Was zur Hölle? In meinem Leben von einem Schiedsrichter noch nie so eine gequillte Scheiße gehört.
Ja, unfassbar. Beide Argumente sind völlig bodenlos. Man kann es wirklich nicht anders sagen.
Ja.
Hinzu kommen noch. Jetzt schauen wir uns die Szene nochmal an. Könnt ihr ja auch gerne nochmal machen. Natürlich ist die Position gut. Aber die Position ist auch nicht so überragend. Baumann hätte sogar Chancen gehabt, den Winkel massiv zu verkürzen. Also, ich hätte das nicht mal als hundertprozentige Torchance bezeichnet, weswegen mir das auch absurd vorkommt, was Stieler sagt. Es war eigentlich eine sehr gute Szene, um sich fallen zu lassen.
Ja.
Aus meiner Sicht. Gerade wenn ich so schnell bin wie Diaz. Und das ist ja das Problem in dieser Szene. Das sieht ja Stieler auch. Okay, Diaz ist der Schnellere. Und Diaz ist generell brutal schnell, hat einen brutalen Antritt. Akpoguma eher nicht. Nichtsdestotrotz, ja, ist es definitiv kein Foul. Viel tiefer müssen wir eigentlich gar nicht reingehen. Aber es ist schon verrückt. Letzte Frage
zu der Szene. Einfach sagen, man könnte ja auch einfach sagen, vielleicht ist Luis Diaz auch einfach clever genug, um die Regeln zu kennen und weiß, dass es dann im Zweifel auch Rot für Akpoguma gibt. Aber so weit denkt Stieler ja gar nicht.
Weil er, also egal. Er wollte sich wahrscheinlich selber schützen. Ich kann mir vorstellen, dass er mittlerweile vielleicht auch was anderes sagen würde. Hoffe ich, man weiß es
nicht. Nee, auf gar keinen Fall.
Aber letzte Frage.
Er ist schon zu tief drin.
Letzte Frage zu der Szene. Muss der VAR ihn da nicht schützen? Muss der VAR da nicht sagen, Tobias, das ist super kritisch. Schau dir das nochmal an.
Ja. Ja, du musst ihn das nochmal anschauen lassen. Wie gesagt, mein hauptsächlicher, meine hauptsächliche Wutirade gegen ihn ist gerade nicht wegen dem auf dem Platz, sondern wegen seinen Interviews danach. Das ist ganz wichtig. Das heißt, im Schritt 1 hätte er auf jeden Fall es sich selbst angucken müssen und dann wäre der VAR raus gewesen. Hätte er dann weiterhin diese Entscheidung getroffen, müsste er sich jetzt hundertprozentig selbst dafür rechtfertigen. Aber im ersten Schritt selbstverständlich, der VAR muss ihn rausschicken, damit er selber die Verantwortung für diesen Pfiff tragen kann. Und David, ich sag's dir ganz, 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 ganz ehrlich. Mittlerweile, jeder Depp wird für jeden Kack rausgeschickt. Egal, ob es strittig war oder nicht. Du musst allein schon deswegen, weil es in einem Topspiel in der 17. Minute um eine rote Karte geht, den Schiedsrichter rausschicken. Allein schon deswegen.
Ja, und auch da nochmal der Gedanke. Das ist eine super heikle Situation. Topspiel, ne? Die Fans brüllen rum. Vielleicht müsste in der Situation wäre sogar der richtige Weg gewesen. Okay, wir machen eine Videoüberprüfung. Aber das machen die Leute im Kölner Keller. Und das macht gar nicht Stieler. Und die entscheiden, ist das wirklich rot? Und ich finde nicht...
Nee, das geht, David, das geht, glaube ich, nicht.
Ich weiß, yeah, das ist jetzt Zukunftsmusik. Aber ich stelle mir die Frage wirklich. Weil jetzt selbst, wenn Stieler rausgegangen wäre, ist das ja so ein Druck. Wahrscheinlich hätte... Ich denke, ehrlich gesagt, dass er zur Erkenntnis gekommen wäre, er kann die Rot nicht stehen lassen. Und dann ist es auch kein Foul, logischerweise. Weil das ist... Da hast du schon recht. Letzter Mann... Also Gelb ist wahrscheinlich auf Grundlage der aktuellen Regeln gar nicht möglich.
Ja.
Stürmerfoul würde ich sagen, musst du nicht geben, ist meine persönliche Meinung, aber Foul kannst du ebenfalls nicht geben.
Er hätte sich's angucken müssen, wäre dann wahrscheinlich, also ein richtiger Schiedsrichter, wäre dann zur Erkenntnis gekommen, oh, das war zu wenig für einen Elfmeter, es geht einfach weiter, es war gar nichts.
Weil du kannst nicht, und das sehen wir auch, ne? Wir sind zwar Hoffenheim-Fans, aber wir sind ja auch nicht blind. Klar geht der Arm von Akpoguma raus, aber das Rausgehen des Armes führt zu gar nichts.
Ja.
Diaz kommt nicht ins Straucheln, nix. Er kommt ins Straucheln, als er anfängt zu ziehen, genau in dem Moment. Und das heißt, dass Akpogumas, ja, sagen wir, wenn wir nett sind, grenzwertiges Verhalten mit dem Arm auf keinen Fall reichen kann für einen Elfer.
Ja. Und man merkt es ja auch allein schon deswegen, wenn wir jetzt schon, lieber Herr Stieler, mit Gefühlen argumentieren, allein schon, dass ein Max Eberl danach sich hinstellt und sagt, ja Mensch, weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn ein Schiedsrichter auf dem Platz das Gefühl hat, Elfmeter pfeifen zu müssen, dann muss er es wohl machen. Hä? Geht's hier um Gefühle? Seit wann geht's um Gefühle? Sind wir beim Bachelor? Es geht um... es geht darum, ob du siehst, dass ein Haltevergehen da war. Und das ist ja auch übrigens, Stielers Eiertanz geht noch weiter. Jetzt Aussage 3, die maximal grenzwertig ist.
Es gibt noch eine, echt?
Er sagt ja dann auch wirklich im Sky-Interview, dass es davor ein Gerangel gab, was er ja dann auch so abtut und sagt, ja, wir sind ja nicht beim Basketball, Mensch. Ne? Und dann gibt es ein Gerangel, Luis Diaz scheint wohl schneller zu sein. Und dann kommt es zum Haltevergehen von Akpoguma. So Stieler. Es gibt während der gesamten Aufzeichnung keinen einzigen Moment, wo Akpoguma hält. Wo er zupackt. Diese Szene gibt es nicht. Das sagt er. Es gibt aber zwei Szenen, wo Luis Diaz zugreift. Und dann sagt er auch noch so plump danach in einem Nebensatz, kann man sich jetzt noch auf Sky bei Sky YouTube angucken, sagt er ja okay, aber das davor, wie Luis Diaz sich durchsetzt, weil er der Schnellere ist, da sind wir ja nicht beim Basketball, sagt er 1:1. Und dann sagt er, Akpoguma macht dann dieses Haltevergehen und deswegen ist es rot. Dieses Haltevergehen gibt es nicht. Es gibt es nicht. Er soll wirklich, wenn er sich so sicher ist, einen Screenshot machen, exakt von der Szene, wo das Foul stattfindet. Ich bin mir sicher, er kann es nicht.
Ja, also wie gesagt, ich habe menschliches Verständnis dafür, ein bisschen. Aber es ist wirklich ein brutaler Eiertanz, wie du auch schon schön zusammengefasst hast. Und ja, man sieht es auch hier, ne? Und das ist vielleicht wirklich ein gewisses Argument. Es ist auf Social Media so rauf und runter gegangen mit zahlreichen irgendwie Memes und Reels über Stieler, die ihn halt in Bayern-Trikots zeigen und was auch immer. Aber es ärgert mich halt vor allem, weil es die 17. Minute war und weil wir ein sehr offenes Spiel zumindest erstmal gesehen hätten. Es kann, wie gesagt, sehr gut sein, dass uns die Bayern in Halbzeit 2 überrollt hätten. Ich gehe aber davon aus, dass wir eine sehr attraktive erste Halbzeit gesehen hätten. Und das ist ärgerlich. Und ja, es gibt viele Leute, die das übrigens auch so sehen. Ich habe mal ein bisschen geguckt, Jonas. Didi Hamann bei Sky sagt, kein Foul für mich, ich hätte nicht gepfiffen. Toni Kroos in seinem Podcast sagt es auch. Also es ist, man findet problemlos zahlreiche Leute, die hier Zweifel haben. Bei Sportschau oder ZDF sind sie ja oft ein bisschen defensiver. Da sagen sie, okay, strittige Entscheidung. Und beziehen keine klare Position. Aber ja, ich glaube, man kann nachvollziehen, was unser Punkt ist. Was aber jetzt interessant ist, Jonas, ich habe das heute gelesen, ich finde die Meldung leider gerade nicht mehr. Tobias Stieler ist, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aktuell ohne Job. Er wurde für die aktuelle Ansetzung gar nicht berücksichtigt. Sicherlich will man ihn auch so ein kleines bisschen schützen, aber das ist natürlich schon auch teilweise ein Eingeständnis von, ich glaube, Knut Kircher ist der Verantwortliche. So interpretiere ich das zumindest.
Ah, er hat jetzt für das kommende Wochenende kein Spiel bekommen.
Ja, also ich habe das heute Morgen gelesen, da war ich noch sehr, sehr müde, aber ich habe das definitiv so im Kopf. Wie gesagt, der Zusammenhang zu dem Spiel kommt natürlich von mir. Der ist nicht offiziell, aber der liegt natürlich nahe.
Nee, aber es gibt ja auch, ich habe ja eben schon gesagt, Gräfe, und Gräfe ist ja mittlerweile, arbeitet als Schiedsrichter-Experte für irgendeinen Sender und hat auf Instagram auch da was dazu gepostet und war auch meiner Meinung, natürlich nicht in der Härte, aber er war auch klar der Meinung, dass Stieler hier einen großen Fehler gemacht hat. Und wenn quasi schon namhafte Schiedsrichterkollegen das machen, Stieler wird bestimmt nicht der Einzige sein, der da einen Rüffel bekommt, sondern auch sein Team im VAR-Keller. Aber darüber wurde auf jeden Fall gesprochen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unter Schiedsrichterkreisen klar ist, dass da wirklich vieles schiefgelaufen ist. Und dann geht mir halt diese Arroganz auf den Sack, sich da hinzustellen und so einen Scheißtrick zu labern.
Ja, mir ist das auch ein bisschen, das ist mir tatsächlich ein bisschen unsympathisch. Ich habe diese sehr bekannte Schiri-Doku gesehen, die ich hier auch mal empfohlen habe. Und die zeigt eigentlich, wie komplex der Job ist. Ne? Und das, was man da schon Respekt vor haben muss. Die Doku-Serie heißt Unparteiisch in der ARD-Mediathek, sehr zu empfehlen. Und gerade wenn man in dem Job arbeitet, sollte man doch wissen, wie kompliziert es ist. Und dann sich so hinzustellen, finde ich sehr fragwürdig. Und ich finde es einen sehr guten Vergleich. Ich habe über 300 Schüler, ich würde mich niemals hinstellen und würde sagen, bei deiner mündlichen 2,0 bin ich mir zu 100%ig sicher. Das ist definitiv die richtige Entscheidung. Wir hatten 4 Doppelstunden, keine Diskussion mehr. Das ist total komplex und total schnell und Stieler hat da, oder tut zumindest so, als hätte er den totalen Durchblick, den er ganz offensichtlich nicht hat.
Genau, und alles Weitere war dann tatsächlich in meinen Augen okay. Im Spielverlauf. Ja. Das Spiel war dann durch. Ne? Mit einer roten Karte, 70 Minuten Unterzahl gewinnst du gegen Bayern nicht mehr, keine Frage. Aber dann gab es ja diese Szene von Upamecano gegen Aslani. Grenzwertig, aber gucke ich mir diese Szene komplett objektiv an, ist es okay, da kein Elfmeter zu geben. Auch bei der Zufallszene dann danach ist emotional wahnsinnig aufgeladen, weil man sich denkt, boah, so eine Scheiße pfeifst du da und dann gibst du bei Aslani nichts und bei Zufall gibst du ihn wieder. Aber guckt man sich die anderen zwei Szenen von Aslani und Zufall wirklich ganz objektiv an, dann sind die in beiden Fällen okay. Es geht wirklich ausschließlich um die erste Szene.
Ja, ja. Und ganz sicher ist dieser Strafstoß, wie gesagt, nicht alternativlos, weil dieses Wort hat Stieler intelligenterweise auch noch benutzt.
Ja. Naja.
Hart. Naja. Okay. Wie kriegen wir jetzt die Kurve, Jonas? Ich würde sagen, wir sind jetzt schon relativ leer gequatscht. Wir wollen aber natürlich nicht völlig vergessen, dass am Wochenende ein wichtiges Spiel ansteht. Wir können unsere tolle Saison weiter vergolden. Ich denke, dass diese Niederlage uns jetzt kaum wehtut, glücklicherweise. Aber eine Niederlage gegen Freiburg würde uns schon etwas mehr wehtun. Leider ist Freiburg so ein bisschen unser Angstgegner.
Ja.
Ob das aber eine Rolle spielt bei einer Mannschaft, ne, wie unserer, die komplett runderneuert ist, weiß ich gar nicht. Ne? Dank unserem neuen Statistikexperten bei Hoffe News habe ich mich so ein bisschen leichter darauf vorbereiten können, habe zum Beispiel gesehen, dass wir in vielen Bereichen den Freiburgern überlegen oder leicht überlegen sind, sei es zum Beispiel erfolgreiche Pässe, klare Torchancen, Schüsse aufs Tor. Allerdings hat Freiburg auch eine relativ gute Laufleistung. Ne, wir sind da zwar einen Tick besser, aber nur minimal. Und auf der anderen Seite eine bessere Passquote. Aber ich glaube, wir haben das schon mal herausgearbeitet in unserer Weihnachtsfazit-Folge, dass ja Ilzer diesen Weg gar nicht so sehr gehen will, wie vielleicht ein Materazzo. Ne, dass Ilzer da bereit ist, ins Risiko zu gehen, wenn es um den Spielaufbau geht, weil wir eben auch so intensiv und so mutig pressen und uns Bälle schnell wieder zurückholen können.
Ja. Ballbesitz ist nicht die richtige Statistik, um Ilzers Fußball zu beschreiben.
Absolut nicht, absolut nicht. Wie blickst du aufs Spiel gegen Freiburg? Hast du das Gefühl, die könnten uns gefährlich werden? Freiburg spielt ja eine überraschend, wie soll ich sagen, unspektakuläre Saison bisher.
Ja, aber gleichzeitig, wenn ich auf den Kader dieses Jahr gucke, trotzdem auch beachtenswert. Ich meine, sie stehen auf einem sehr soliden 7. Platz.
Absolut.
Also, wäre ich Freiburger, wäre ich damit auch absolut zufrieden. Ne? Freiburg ist ja jedes Jahr so eine Mannschaft, die gucke ich mir an und das kann top werden. Aber wenn jetzt Freiburg auf Platz 14, 15 wäre, würde ich mich jetzt auch nicht großartig wundern. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Und wir vergessen nicht die Doppelbelastung, die Freiburg hat, beziehungsweise hatte. Und das lief ja auch gut. Ne? Also die haben uns in der Europa League ja, wenn ich jetzt nicht völligen Scheißdreck erzähle, gut vertreten.
Ja, und jetzt auch noch das DFB-Pokalspiel unter der Woche. Das heißt, es gibt schon Anzeichen dafür, gerade halt auch einfach unsere Form, unsere Heimstatistik, dass wir uns nicht davon blenden lassen müssen, dass Freiburg eben unser Angstgegner in den letzten Jahren war, ne? Weil eigentlich breite Brust, wir könnten sagen, wir haben ein Heimspiel als Tabellendritter gegen den Tabellensiebten, das wollen wir klar gewinnen, aber natürlich diese kleine Statistik im Hinterkopf, dass wir einfach wissen, wir haben seit wahnsinnig langer Zeit gegen den SC nicht mehr gewonnen oder beziehungsweise ja, kaum Punkte geholt. Das gibt einem natürlich schon, das gibt einem zu denken, aber mal positive Dinge, Bucher ist wieder zurück, dann, ich glaube, Ranac sollte wieder zurück sein, das war ja vor dem Bayern-Spiel ja, auch so. Ja. Es sind ja dann auch noch drei wichtige Säulen von uns auch einfach ausgefallen.
Gute Ergänzung,
stimmt. Wodurch ja einfach auch Akpoguma spielen musste. Ne, gar kein Vorwurf jetzt an ihn, aber Akpoguma hätte gar nicht gespielt, sind wir mal ehrlich, wenn genug Leute fit gewesen wären. Und wir können wieder nahezu aus dem Vollen schöpfen. Und das lässt natürlich schon sehr positiv auf das Spiel gegen Freiburg blicken.
Ja, also ich glaube, man muss einfach so ehrlich und offen sein, dass wir gerade eben auch noch mit der Doppelbelastung, die Freiburg hatte, durch das Pokalspiel definitiv leichter Favorit sind, gerade eben in der Pre-Zero Arena, wo wir ja auch eine sehr gute Figur machen. Eine Anmerkung noch ganz kurz, es gibt noch, vielleicht auch wegen der ganzen Querelen in unserer Chefetage, noch relativ viele Tickets für so ein attraktives Baden-Derby. Wäre natürlich schön, da noch ein paar Leute mehr zu sehen. In jedem Fall aber, Jonas, dir vielen, vielen Dank für den Austausch an der Stelle und wir hören uns bald wieder.
Genau, danke euch fürs Zuhören, danke dir, David. Ciao, ciao, macht's gut.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast zwei Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.